Ja, ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich heute Morgen begrüßen. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen fit am letzten Tag der Freizeit. Ich möchte einfach nochmal sagen, dass uns die Freizeit sehr, sehr gut gefallen hat und möchte mich bedanken, dass ich bei der ersten Gemeindefreizeit eurer Gemeinde mit dabei sein durfte. Gestern Abend war natürlich besonders schön am Lagerfeuer. Und das ist auch so ein bisschen mein Stichwort. Bitte? Ja, gerne. Das ist auch so ein bisschen mein Stichwort heute Morgen, damit möchte ich anfangen. Also ich musste zuerst denken bei diesem Thema, entfache deine Gabe. Also meine Schwiegereltern, die haben so einen sehr, sehr schönen Kachelofen bei sich im Wohnzimmer. Und ich kann mich erinnern, also so, wenn wir dann zu Weihnachten oder vor und nach Weihnachten bei meinen Schwiegereltern waren, dann haben sie natürlich immer das Feuer eingeschürt. Aber interessanterweise ist es dann so, wenn dann am Abend, also das Feuer wurde dann noch ein letztes Mal eingeschürt und dann wurde es einfach nur auf sich belassen. Und relativ schnell wurde es dann im Zimmer dunkel und kalt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oder ebenso wie gestern Abend am Lagerfeuer, also das war die perfekte Illustration für das, was wir heute auch miteinander besprechen. Also als Feuer hinzugefügt wurde, als Holz hinzugefügt wurde, ist das Feuer natürlich, das Lagerfeuer sehr hell aufgelodert. Aber als da nichts mehr getan wurde, ist es auch sehr schnell heruntergebrannt. Und ihr kennt das sicherlich, erst kann man die Hitze kaum ertragen, aber dann plötzlich, wenn man das Feuer einfach auf sich belässt und dann nicht mehr weiter füttert, dann brennt es schnell herunter und es wird dunkel und es wird kalt. Meistens fängt man von hinten zuerst an zu frieren. Naja, und die Tatsache ist, in unserer Nachfolge ist es sehr, sehr ähnlich wie bei dem Lagerfeuer. Wenn die Glut droht abzukühlen, dann sollen wir das Feuer bzw. die Gabe wieder anfachen. Wenn die Glut droht abzukühlen, dann müssen wir das Feuer wieder anfachen. Mein Text, wie ihr seht, ist... Nein, seht ihr nicht, dachte ich, hätte es dazu geschrieben, ist 2. Timotheus, Kapitel 1. Vielleicht kurz ein bisschen zur Einführung in den Timotheusbrief, in den 2. Timotheusbrief, damit ihr das wieder im Hinterkopf habt. Also beide Timotheusbriefe gehören zu Paulus' letzten Briefen zusammen mit Titus und man nennt die typischerweise die Pastoralbriefe. Briefe. Warum? Warum werden die Pastoralbriefe genannt? Timotheus und Titus? Ja, tun aber auch andere Briefe, Jakobus zum Beispiel. Genau, weil Paulus hier an Pastoren schreibt. Ne? Timotheus und Titus waren beide Pastoren. Timotheus war Sohn einer Jüdin und eines griechischen Vaters und kam aus Lystra, das ist in der oder war in der damaligen Provinz Galatien, römische Provinz, und in der heutigen befindet sich in der heutigen Türkei. Paulus traf Timotheus auf seiner ersten Missionsreise, auf der er ihn wahrscheinlich zum Glauben an den Herrn Jesus Christus brachte. Und wir sehen das daran, dass Paulus ihn als sein echtes Kind im Glauben bezeichnet. Also er war sein Kind im Glauben und wir gehen davon aus, das bedeutet eben, dass er durch Paulus direkt zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich an Timotheus denke, denke ich an einen jungen Mann, an einen jungen Erwachsenen und das war er tatsächlich auch. Also zur Zeit, als Paulus ihn dann auf die 2. Missionsreise mitnahm, war er etwa 20 Jahre alt. Also tatsächlich ein junger Mann, ein sehr, sehr junger Mann. Aber zur Zeit, als Paulus den 2. Timotheusbrief schrieb, da war er durchaus schon ein reifer Mann. Er war etwa 40 Jahre alt. Und Paulus, der war inzwischen alt geworden. Schon einige Jahre vorher, 7 Jahre vorher, bezeichnet er sich im Timotheusbrief selbst als Paulus den Alten. Also er war ein alter Mann geworden inzwischen. Hier schreibt also ein reifer, erfahrener, verdienter Diener des Herrn an seinen jungen Bruder und ehemaligen Mitarbeiter und möchte diesen jungen Mann, also aus der Sicht von Paulus, aber inzwischen schon gereift, 40 Jahre alt, möchte diesen Diener im Herrn ermutigen. Ich Ich musste daran denken, wie ich von Jeff Brown angeleitet wurde in meinem Dienst und jetzt immer noch wieder Kontakt mit ihm habe und er mich auch immer wieder ermutigt, oder sicherlich auch Daniel, der ähnlich auch ein, also der Jeff auch als Mentor erfahren hat. Also so vielleicht in diesem Verhältnis könnte man das sehen. Und wie gesagt, Timotheus war inzwischen Pastor der Gemeinde in, wer weiß es? Hat jemand eine Idee? In Ephesus. Timotheus war Pastor in der Gemeinde in Ephesus und von der wissen wir ja einiges. Ganz interessant, wir wissen aus Gottes Wort, wie es mit dieser Gemeinde weiterging. Also wenn wir die Zeit sehen hier vom Timotheusbrief, dann haben wir den Brief an die Epheser direkt, wunderbarer Brief. Aber dann bekommen wir einen Kommentar vom Herrn Jesus Christus direkt selbst in Offenbarung Kapitel 2. Das dürft ihr gerne mal aufschlagen. Sehr bekannte Verse, die ihr auch kennen werdet. Hier spricht der Herr Jesus Christus 30 Jahre später direkt zu dieser Gemeinde in den Sendschreiben und sagt: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist, aber das ist die härteste Ermahnung, die irgendeine Gemeinde in den Sendschreiben erhält. Er sagt hier, wenn ihr nicht Buße tut, dann werde ich euren Leuchter zur Seite rücken. Das heißt, euer Licht zur Seite rücken. Ihr werdet zur Seite gestellt. Diese Gemeinde wird aufhören, ja, wird eigentlich ihre Existenzberechtigung verlieren. Das ist eine harte Ermahnung, eine harte, ja, Drohung eigentlich des Herrn Jesus Christus, wenn sie nicht Buße tun. Warum? Weil sie ihre erste Liebe verlassen hatten. Die Liebe, die erste Liebe zum Herrn Jesus Christus, diese enge Beziehung, die sie mit ihm hatten. Es gibt ein interessantes Zeugnis in der Kirchengeschichte und das ist ermutigend, denn wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass es die Gemeinde in Ephesus weitergegeben hat, mehrere Jahrhundert Jahre weiter. Bis ins 4. Jahrhundert, da wird sie zum letzten Mal erwähnt in einem Dokument. Das heißt, diese Gemeinde hat tatsächlich das getan, was der Jesus Christus ihnen gesagt hatte. Sie hatte tatsächlich Buße getan und war umgekehrt und war offenbar zu ihrer ersten Liebe zurückgekehrt. Und dann hat sie weitere mehrere hundert Jahre existiert. So viel zum Hintergrund dieser Gemeinde und auch von Timotheus. Aber jetzt die Frage, was war der Anlass von Paulus' Schreiben an Timotheus? Warum hat er den zweiten Timotheusbrief geschrieben? Und das können wir ganz gut aus dem Zusammenhang erkennen. Und ihr seid ja schon im zweiten Timotheus. Jetzt könnt ihr mir einfach mal folgen. Ich sage euch jetzt die einzelnen Verse. Kapitel 2, Vers 1. Und wir müssen jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Zwischentöne achten und daraus schließen, was der Anlass von Paulus' Schreiben war. Da sagt er in Vers 1, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und in Vers 3, nimm teil an den Leiden, also insgesamt an den Leiden für den Herrn Jesus Christus, als ein guter Streiter Christi Jesu. Und dann Vers 11, 11, 12 und 13. Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Aber wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also merkt ihr mehrfach dieses Wort verleugnen und untreu? Und dann in Kapitel 2, Vers 15. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Und dann in Vers 23, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streit, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Also ich denke, das ist deutlich, oder? Was für ein Gefühl bekommt ihr hier? Womit hat Timotheus eventuell zu kämpfen? Bitte? Mit der Entmutigung. Ja. Was noch? Ja, genau, er hat in der Gemeinde eventuell nicht diese Autorität. Genau, und ich finde, das sieht man auch hier. Also die Tatsache ist, dass Timotheus unter großem Druck stand, und zwar von außen, aber eben auch von innen. Von Ungläubigen und von Geschwistern im Herrn. Deswegen fordert Paulus Timotheus auch auf, stark zu sein. Er sagt zu ihm, sei stark in deinem Dienst. Und sei standhaft, und vor allem soll er sich des Evangeliums nicht schämen. Offensichtlich bestand also die Gefahr bei ihm, bei Timotheus, dass genau das passiert. Also Entmutigung, Furcht und Scham und vielleicht sogar die Gefahr, geistlich abzukühlen, wie wir gleich noch sehen werden. Und stellt euch vor, das bei einem Pastor, bei jemandem, der vielleicht schon ein Jahrzehnt lang dem Herrn gedient hat in dieser Gemeinde. Was wird Paulus ihm raten? Wie wird er ihn ermutigen? Wie wird er ihm zur Seite kommen als eben dieser reife Bruder, dem jüngeren Bruder im Herrn? Wie wird er ihn ermutigen? Wie wird er ihn herausfordern? Wie wird er ihm helfen, nicht in diesem Loch zu versinken, in diesem geistlichen Loch, in dem er sich, also wo er vielleicht schon in Gefahr steht, dass das passiert. Bitte? Ja, genau. Dass er aufs Ziel schaut, ja. Wir werden auch ganz klar in dem Text sehen, wie er ihn ermutigen wird. Also wie er ihn ermutigen wird, mit neuem Mut diesen Dienst zu tun. Naja, und dann ist die Frage, was hat das Ganze mit uns zu tun? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das sehen. Also Tatsache ist natürlich, die wenigsten von uns hier sind Älteste in der Gemeinde, sind Pastoren. Aber ich denke, dass dieser Rat, den Paulus hier gibt, für uns alle wichtig ist. Denn solche Situationen kennen wir alle. Und wenn ihr die nicht kennt oder wenn ihr im Moment nicht in dieser Situation seid, dann bitte hört mich. Also einmal möchte ich natürlich direkt zu euch sprechen. Und ihr sollt euch identifizieren, aber vielleicht habt ihr auch Geschwister in der Gemeinde oder Geschwister in eurem Umfeld, die ihr auf diese Weise mit diesem Text und mit Paulus' Rat auch ermutigen könnt. Auf alle Fälle sollen wir diesen Rat gebrauchen, wenn wir in einer ähnlichen Situation sind. Wenn wir in unserer Nachfolge und unserem Dienst für den Herrn entmutigt sind oder furchtsam in Bezug auf andere Menschen, was andere über mich denken, was Geschwister über mich denken, was Menschen außerhalb der Gemeinde über mich denken, was sie über mich sagen am Arbeitsplatz. Menschenfurcht. Es geht hier tatsächlich auch um Menschenfurcht. Wir wissen, das ist eine riesige Falle für unser Glaubensleben. Es gibt da die Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Also Menschenfurcht können wir Vertrauen auf den Herrn entgegensetzen. Menschenfurcht aber ist eine riesige Falle, und in dieser Gefahr stand eben auch Timotheus. Oder eben auch, wenn wir in Gefahr stehen, dass unser geistliches Leben abkühlt oder vielleicht sogar schon abgekühlt ist. Die Freude, die du früher am Dienst hattest, ist irgendwie nicht mehr so groß. Es fällt dir schwer, Zeit mit dem Herrn zu verbringen oder Zeit mit den Geschwistern in der Gemeinde oder jemanden, den du kennst, den du ermutigen möchtest. Und wenn du dich oder jemand, den du kennst, an einem ähnlichen Punkt befindet, dann wirst du hier guten Rat bekommen und gute Ermutigung. Vielleicht kann jemand mal für uns alle 2. Timotheus, die Verse 1 bis 7 vorlesen. Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Vielen Dank. Also wir haben uns den ganzen Abschnitt angeschaut, damit wir den Zusammenhang sehen. Aber es geht mir vor allem um die Verse 6 und 7. Also in diesem Abschnitt, besonders in den Versen 6 und 7, ermutigt Paulus Timotheus und letztendlich auch uns, die Flamme unseres geistlichen Lebens wieder neu anzufachen, wenn sie abgekühlt ist. Der erste Punkt ist also, entfache deine Gabe. Wenn Paulus hier zu Timotheus von der Gnadengabe spricht, dann ist die Frage natürlich, was er damit meint. Und konkret meint er damit sein Ältestenamt. Und das können wir noch konkreter sehen in 1. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 13 und 14. 1. Timotheus 4, 13 und 14. Hier sagt Paulus, bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Jetzt kommt es, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Also hier geht es um das Ältestenamt. Die anderen Ältesten haben ihm die Hand aufgelegt und ihm auch zu einem, haben ihm durch Händeauflegung eben diese Gnadengabe verliehen, der Ältestenschaft. Das war bei seiner Einsetzung, bei der auch Paulus dabei war. Ich denke da an meine Einsetzung, wo Jeff mit dabei war und ein paar Brüder aus unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, bei dir, wie war es bei dir? Deine Heimatgemeinde hat das gemacht. Ja, genau. Und so war das auch hier, genauso, daher bekommen wir das ja auch. Das Wort Gnadengabe ist das griechische Wort Charisma, aber das ist nur eins von vielen Worten, und zwar von insgesamt 6 verschiedenen Worten, die Paulus gebraucht, um über die Gnadengaben zu sprechen. Und man muss dann immer gucken, welches er gebraucht, und kann dann ein bisschen verstehen, was er im Zusammenhang betonen möchte über die Gnadengabe. Hier, wie gesagt, gebraucht er das Wort Charisma, und das betont, dass die Gnadengaben ein Geschenk Gottes ist, denn das Wort Charis bedeutet Gnade. Also etwas, was uns unverdient zuteil wurde. Gnade. Charisma oder Charismata, also im Plural, bedeutet die Gnadengaben. Das ist eigentlich eine sehr gute Übersetzung. Die Gnadengaben oder die Geistesgaben sind ein Geschenk Gottes an uns. Und das hatte ich auch schon gesagt, es ist halt nicht so wie mit anderen Geschenken. Normalerweise, wenn ich dir ein Geschenk gebe, dann bekommst du das und dann darfst du das verwenden. Dann ist es dein Geschenk, dann habe ich dir das gegeben. Ja? Aber die Gnadengaben sind anders. Die verleiht Gott uns, damit wir sie gebrauchen füreinander. Also wir erhalten sie nicht, um sie behalten zu dürfen, sondern wir gebrauchen sie. Und das ist der ganz wichtige Punkt. Auf keinen Fall sollen wir unsere Gnadengaben vernachlässigen. Also das wäre fast so, als würdest du ein unglaublich geniales Geschenk bekommen. Sagen wir mal, jemand schenkt dir ein Auto, ein brandneues Auto. Und dann lässt du es einfach in der Garage stehen und gebraucht es nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und bei unseren Gnadengaben ist es genauso. Die sollen und wollen gebraucht werden. Die Tatsache, dass es möglich ist, die Gnadengabe, also das, was Gott uns schenkt, zu vernachlässigen, das sehen wir hier an Timotheus. Denn sonst hätte Paulus ihm in 1. Timotheus 4, Vers 14 nicht dazu aufgefordert, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Also Paulus fordert ihn direkt auf, das nicht zu tun, was impliziert, dass es möglich ist. Es ist tatsächlich möglich, die Gabe, die Gott uns schenkt, nicht zu gebrauchen und zu vernachlässigen. Und in 2. Timotheus wird Paulus noch deutlicher, wenn er Timotheus dazu auffordert, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Also das ist das Bild der Flamme, die heiß und hell gebrannt hatte, zumindest solange das Holz bewegt wurde. Und solange das brennende Holz ein wenig bewegt wurde und die Flamme ausreichend Sauerstoff bekommen hatte, da ist etwas passiert. Da war die Flamme hochgelodert, so wie gestern beim Lagerfeuer. Aber dann irgendwie wurde sie vernachlässigt. Und langsam ist es immer dunkler geworden und immer kälter. Das Feuer ist langsam abgekühlt. Und das haben wir sehr deutlich gestern gesehen. In dem Moment, als das Feuer in Ruhe gelassen wurde, sind nach und nach diese Bretter zusammengefallen, ist das Holz zusammengefallen und zum Schluss war eben nur noch diese Glut da. Das ist zwar nicht das Foto von gestern, ich habe tatsächlich ein Foto gemacht, aber so können wir uns das vorstellen. Aber wir können doch etwas tun. Wir können doch etwas tun. Wir können die Asche ein wenig bewegen, wir können blasen, wir können Holz hinzufügen und sogar diese Glut, die noch da ist, vielleicht sogar am nächsten Morgen, ja, wenn es nur noch so eine graue, wenn so eine graue Schicht über dem Ganzen liegt, können wir das Ganze wieder entfachen, können wir das Ganze wieder in Gang bringen. Vielleicht könnten wir sogar jetzt raus zum Lagerfeuer gehen. Ich weiß nicht, ob ihr die Asche abgedeckt habt oder was. Vielleicht könnten wir sogar jetzt noch dahin gehen und die Flamme wieder anfachen. Stunden später. Und genau das Gleiche, genau dieses Bild gebraucht Paulus, um Timotheus zu ermutigen. Er sagt, werde aktiv, tue etwas, fache diese Glut wieder an. Das Feuer, das du damals hattest. Ja, und genau an diesem Punkt müssen wir uns einfach selber fragen, wie das bei uns ist. Wie sieht es bei uns aus mit der geistlichen Flamme? Brennt sie hell und heiß für den Dienst, für den Herrn selber? Brennt sie für die Geschwister, für die Gemeinde, für Menschen, die verloren gehen? Wie sieht das aus mit meiner geistlichen Flamme? Stelle ich mir überhaupt diese Frage? Oder muss ich mir bei genauerem Hinsehen vielleicht zugestehen, dass ich nicht mehr ganz so interessiert bin, wie ich das mal war? Und wie gesagt, bezieh das auf dich, aber bezieh das vielleicht auch auf jemanden, den du ermutigen möchtest, dem es so geht, den du kennst. Nicht mehr ganz so interessiert an der Gemeinschaft mit Gott oder am Gebet oder am Lesen von Gottes Wort. Ich möchte gerne darum gehen, aber ich traue mich nicht so ganz, sonst fängt der... Schauen wir mal. Ich möchte gern zu euch sprechen. Nicht mehr so ganz interessiert an der Gemeinschaft mit den Geschwistern. Also offensichtlich seid ihr interessiert an der Gemeinschaft mit den Geschwistern, sonst wärt ihr nicht hier. Aber es gibt Geschwister, die so denken, ja, die nicht mehr so dieses Bedürfnis empfinden, in die Gemeinde zu kommen und Gemeinschaft zu haben mit den Geschwistern. Da ist dann plötzlich der Weg in die Gemeinde ganz lang. War der immer schon so lang? Musste ich immer schon so früh aufstehen? Hat der Gottesdienst immer schon so spät aufgehört? Hat Daniel immer so lange gepredigt? Muss ich unbedingt anderen immer von Jesus Christus erzählen, in meiner Familie, meiner Verwandtschaft, im Büro, in der Schule? Wie sieht das mit deiner geistlichen Flamme aus? Lass uns da einfach mal am Ende dieser Serie über geistliches Wachstum nachdenken. Und einfach für euch selber euch einschätzen. Und wenn wir tatsächlich zu dem Ergebnis kommen, dass die Flamme nicht mehr ganz so hell brennt, dann dürfen wir heute ermutigt werden und wissen, wir können diese Flamme wieder entfachen, so wie Paulus das hier sagt. Die Frage ist natürlich, wie machen wir das? Das ist die wichtige Frage. Und da sollten wir unbedingt darauf achten, was Gottes Wort uns sagt. Und wie Gottes Wort das meint, denn ich denke, man kann da sehr schnell auf falsche Gedanken kommen, wenn man davon spricht, eine geistliche Flamme wieder anzufachen. Wir wissen genau, dass das in manchen Kreisen auch ganz anders verstanden wird, was damit gemeint ist. Es geht hier nicht um Gefühle, um Emotionen, diese Emotionen wieder hochzupeitschen. Das hat damit nichts zu tun. Ich glaube, es geht hier vielmehr um eine Willensentscheidung. Ein Stück weit um eine Umkehr, wieder zurück zur ersten Liebe, so wie der Herr das der Epheser Gemeinde gesagt hat. Also, Paulus fordert seinen jüngeren Bruder Timotheus konkret auf, seine Gnadengabe wieder anzufachen. Und er gebraucht auch interessanterweise genau dieses Wort. An anderer Stelle sagt er es so, in 1. Thessalonicher 5, Vers 19 sagt er zu ihm, sagt er zu den Thessalonikern, den Geist lösche nicht aus, den Geist lösche nicht aus. Das hat, wie gesagt, nichts mit Gefühlen zu tun, sondern mit dem Wirken des Heiligen Geistes in uns. Das hat damit zu tun, wie viel Raum wir dem Heiligen Geist geben, um in uns zu wirken. Wie viel wir ihm hingeben um durch uns zu wirken. Fache deine Geistesgabe an, lösche den Geist nicht aus. Ich denke, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Unter der Leitung des Heiligen Geistes und in seiner Kraft sollen wir unsere geistlichen Gaben regelmäßig gebrauchen. Und durch Gebrauch fachen wir das Feuer wieder an. Sonst kann es passieren, dass wir durch Vernachlässigung und Nichtgebrauch, dass diese Gnadengaben dann verkümmern. Die sind zwar dann immer noch da, wir haben immer noch dieses Geschenk, denn es wurde uns ja vom Heiligen Geist gegeben, aber sie wird vernachlässigt und verkümmert langsam dadurch, durch Nichtgebrauch. Und wenn ich euch mal fragen würde, könntet ihr euch vorstellen, wo in welchem Bereich kann man das sehen, dass Nichtgebrauch auch dazu führt, dass etwas verkümmert? Habt ihr da Beispiele? Bitte? Ja, absolut. Das war also genau das Erste, was mir auch eingefallen ist. Also wenn wir unsere Muskeln, wenn wir unseren Körper nicht gebrauchen, dann wird er nach und nach immer schwächer werden. Das ist ja genau das, was im Weltraum passiert, wenn Astronauten im Weltraum leben. Das ist eine der größten Probleme, die haben da oben, ist die Muskelatrophie. Ja, und die setzt sehr schnell ein und ist sehr, sehr stark auch. Und die müssen also ständig sehen, dass sie ihre Muskeln wieder auf irgendeine Weise anspannen. Also durch Nichtgebrauch, Vernachlässigung und Nichtgebrauch entsteht eine Verkümmerung. Habt ihr noch ein Beispiel? Ja, genau, das ist auch ähnlich. Ne? Genau, also im körperlichen Bereich verstehen wir das, im körperlichen Bereich kennen wir das von uns selbst, aber geistlich ist es eben auch so. Entfache deine Gabe, entfache die Gabe, die Gott dir geschenkt hat durch den Heiligen Geist, indem du sie gebrauchst, indem du ihm dienst mit dieser Gabe. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, den Paulus hier auch zeigt. Und das haben wir eigentlich auch schon durch die anderen Bibelstellen gesehen, dass da einfach eine Gefahr bestand bei Timotheus. Sei furchtlos, stark, liebevoll und selbstbeherrscht. Das ist Vers 7, wo es heißt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Also sehr offensichtlich war das genau eins der Probleme, das Timotheus hatte. Furcht. Und genau in dem Zusammenhang sagt Paulus ihm das, spricht ihm das ins Leben. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Wenn wir diese Verheißung nur mehr in unserem Leben umsetzen könnten, auch unser Leben ist leider oft von Angst und Furcht geprägt. Manche von uns erfahren das sogar mehr, Furcht und Ängste. Aber wir dürfen eins wissen, Angst und Furcht, also gerade vor dem Hintergrund dieses Verses, dürfen wir wissen, Angst und Furcht kommen niemals vom Herrn. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um? Wie können wir da wieder rauskommen, wenn wir Angst und Furcht empfinden? Aber wir dürfen wissen, dass es niemals vom Herrn, denn wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit erhalten. Das kommt aus uns heraus, vielleicht aus unserer Denkweise, aus Situationen, die wir erlebt haben, mit denen wir nicht richtig umgehen, aber es kommt niemals vom Herrn. Er möchte uns helfen, da wieder rauszukommen. Das ist genau der Punkt, den ich jetzt sagen wollte. Ich denke, man kann das allgemein sehen, du hast völlig recht, aber im Zusammenhang ist es mehr die Menschenfurcht, die hier gemeint ist. Das ist eine speziellere Form der Furcht. Und dazu möchte ich euch mal vorlesen, was ein Kommentator schreibt. Das griechische Wort, das auch mit Schüchternheit übersetzt werden kann, bezeichnet, Achtung, eine feige, peinliche Angst aufgrund eines schwachen und selbstsüchtigen Charakters. Boah. Also er schreibt darüber, das ist ein Kommentar nur zu diesem Wort. Aber daraus können wir natürlich schließen, womit Timotheus wirklich zu kämpfen hatte. Das griechische Wort, das auch mit Schüchternheit übersetzt werden kann, bezeichnet eine feige, peinliche Angst aufgrund eines schwachen, selbstsüchtigen Charakters. Boah. Die dann Angst aufgrund dessen haben, ja. Ja, ich denke, dass auch, also wir reden von Christen, ne? Natürlich, das sind schwierige Situationen in unserem Leben, aber auch damit sollen wir umgehen. Natürlich macht uns das Angst, aber auch da können wir wissen, wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit erhalten. Und jemand, der damit zu kämpfen hat, der braucht natürlich auch Rat und der braucht die Unterstützung der Gemeinde. Den kann man ermutigen. Vielleicht muss er sogar den Arbeit, also vielleicht muss er erstmal mit den Personen sprechen, vielleicht muss er sich zum Betriebsrat gehen oder wie auch immer in die Personalabteilung mit denen darüber sprechen. Also man kann schon Dinge tun. Ja, vielleicht muss er auch die Arbeit verlassen, eine andere Arbeit nehmen. Aber letztendlich dürfen wir wissen, dass auch in solchen Situationen Gott uns keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben hat. Und ich meine, schaut euch an, was für eine Art von Leid Paulus erfahren hat, wie er gelitten hat für den Herrn. Also ich verstehe schon, das sind schwierige Situationen, aber letztendlich ja. Genau. Aber Gott möchte uns auch Kraft geben, um mit schwierigen Situationen in unserem Leben umzugehen. Und da sollen wir einander einfach immer wieder ermutigen dazu. Und dafür haben wir auch einander, dass also sagen wir mal, die Gemeinde zu einem geschützten Raum wird, in dem wir immer wieder ermutigt werden. Gut, also diese Bedeutung ist ziemlich heftig und wir müssen einfach verstehen, dass Paulus das direkt auf Timotheus bezieht. Das heißt nicht, dass Timotheus genau, also hier eine feige, peinliche Angst hatte, aber zumindest hatte er mit Furcht im Sinne von Menschenfurcht zu kämpfen. Wir wissen nicht genau, was der Anlass für Timotheus' Furchtsamkeit war, es wird nicht erwähnt. Manche meinen, dass es der Druck war, der auf ihm lastete aufgrund der Christenverfolgung unter Kaiser Nero. Aber wir wissen, so schrecklich die auch war, die war hauptsächlich auf die Region von Rom bezogen. Ja, die hat nicht, in Ephesus hat die nicht stattgefunden, nicht auf diese Art und Weise. Also das war es wahrscheinlich nicht. Andererseits hatte Paulus in verschiedenen Bibelstellen in 2. Timotheus, die ich ja vorhin auch schon vorgelesen hatte, Anspielung auf Anfechtung von außen und sogar von innerhalb der Gemeinde angesprochen. Also Druck sogar von den eigenen Geschwistern im Herrn. Aber was auch immer der Anlass für Timotheus' Furcht war, sie hatte eigentlich keinen Platz in seinem Dienst. Und sie hat eigentlich auch keinen Platz in unserem Dienst. Und darüber müssen wir nachdenken. Wie sieht es mit Furcht in unserem Leben aus? Und wie gesagt, wir sprechen hier nicht so sehr über Angst, über reelle Angst, über reelle Dinge, sondern über Menschenfurcht. Also wenn es uns in der konkreten Situation schwerfällt, mit anderen über den Herrn zu sprechen zum Beispiel. Oder wenn wir irgendeine andere Art der Menschenfurcht vor anderen Menschen empfinden. Wir müssen einfach, so schwer es uns auch fällt, die biblische Wahrheit anerkennen. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ich denke, diese Verheißung, die sollten wir uns etwas genauer ansehen. Denn das Ganze ist wirklich ein Geschenk Gottes, ja, dass er uns eben nicht einen Geist der Furchtsamkeit geschenkt hat, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Und die steht uns auch grundsätzlich zur Verfügung, jederzeit. Denn der Heilige Geist wohnt ja in uns und er möchte uns das schenken und er gibt uns das. Und wir werden auch gleich sehen, wie übernatürlich diese Dinge sind. Kraft, das ist das Wort Dynamis. Damit ist geistliche Kraft gemeint. Eine Bibelstelle dazu, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo es heißt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Also diese geistliche Kraft, die uns dazu bringt, die uns dazu drängt, Menschen über Jesus Christus zu erzählen. Das ist der Heilige Geist in uns. Das ist einer der Gründe, warum er gekommen ist, warum der Herr den Heiligen Geist geschickt hat. Natürlich ist er auch unser Tröster, er ist auch derjenige, der uns Wahrheiten erkennen lässt, biblische Wahrheiten erkennen lässt, aber er ist auch der Geist, der uns die Kraft gibt, um Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Und da müssen wir verstehen an dem Punkt, es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, was kann ich machen, um Menschen von Jesus zu erzählen, sondern es geht vielmehr darum, im richtigen Moment darauf zu hören, was der Heilige Geist, der in mir wirkt, gerne möchte, dass ich anderen sage. Und wir werden das wissen, wenn wir diese Gelegenheit bekommen, wenn jemand plötzlich eine Frage stellt, eine geistliche Frage, dann bereit zu sein, ihm davon zu erzählen. Das ist, wenn der Heilige Geist wirkt. Dann wirkt er in dem anderen, indem er ihn ein Stück weit offen macht, und er wirkt in uns, indem wir das mitbekommen und dann reagieren. Oder dann noch Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als wir erbitten und erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Wieder dasselbe Wort, Dynamis. Die Kraft, die in uns wirkt. Der Heilige Geist. Das ist die Kraft, die in uns wirkt. Und nochmal mit einer etwas anderen Form, aber desselben Wortes, Philipper 4, Vers 13, den kennen, ich würde sagen, wir alle, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Natürlich ist das nicht so eine, das ist jetzt nicht hier positives Denken, ist nicht, ich kann alles tun, ja, egal, egal worüber oder wofür ich mich entscheide, ich kann alles schaffen, das ist damit nicht gemeint. Sondern alle geistlichen Dinge, die Gott von uns erwartet, die kann ich tun durch den, der mich kräftigt, durch den Heiligen Geist, der in mir wirkt. Darum geht es. Das ist die Kraft, die in mir wirkt, die geistliche Kraft, die mir hilft, geistliche Dinge zu tun, auch wenn sie mir schwer fallen. Er gibt mir die Kraft und darauf dürfen wir uns verlassen. Das ist eine wunderbare Verheißung. Das nächste ist Liebe. Das ist dieses Wort Agape. Ja, diese aufopfernde Liebe, die Gott für uns hat, die aber auch in uns wirken soll durch den Heiligen Geist. Denn die Liebe Gottes ist ja ausgeschüttet in unseren Herzen durch den Geist, den er uns gegeben hat. Oder Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Das ist eine Frucht des Geistes. Das ist etwas, das der Geist hervorbringt. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes. Das ist Liebe für unseren Herrn Jesus Christus, Liebe für sein Wort, Liebe für andere Gläubige und Liebe für Menschen, die verloren gehen. Das ist eine Frucht des Geistes. Und wie erhalten wir Frucht des Geistes übrigens? Also, was können wir dazu tun, damit wir Frucht des Geistes erhalten? Bitte? Im neuen Menschenleben, sagst du? Mhm. Im Glauben wachsen, ja. Im direkten Zusammenhang, Galater 5, Vers 16, dürft ihr gerne aufschlagen. Ich aber sage, wandelt im Geist. Wandelt im Geist. Das ist ein paar Verse, bevor dann die Frucht des Geistes besprochen wird. Wir sollen im Geist wandeln, im Geist leben. Das heißt, in einer möglichst nahen, engen Beziehung zum Herrn. So wird Frucht des Geistes, mehr Frucht des Geistes in unserem Leben hervorgebracht durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also Kraft, Liebe und dann Zucht. Ganz interessant, wie ist das wohl gemeint? Es ist ein Geist der Zucht. Also das griechische Wort ist Sophronismos. Und ich denke, dass unsere Worte Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin dem am nächsten kommen, der Bedeutung dieses Wortes. Es wird mit Zucht übersetzt, ich habe nichts dagegen, aber wir würden heutzutage wahrscheinlich eher von Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin sprechen, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Ja, vielleicht. Genau. Also ich persönlich fand Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin hier am hilfreichsten, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Was macht also Paulus? Und das ist die Frage. Was macht also Paulus, um Timotheus zu ermutigen? Also gerade auch hier in diesem Vers 7. Was würdet ihr sagen? Wir wollen ja entdecken, wie er Rat gibt einem entmutigten Bruder. Genau, das ist genau der Punkt. Ganz genau. Er weist ihn darauf hin, was er bereits hat. Er erinnert ihn daran. Er sagt: Mensch, erinnere dich doch mal daran, das hast du doch alles. Und das Gleiche tut er auch mit uns. Er sagt zuerst, entfache deine Gabe wieder, gebrauche sie, gebrauche deine Gabe. Und dann sagt er, Mensch, erinnere dich doch daran, was du eigentlich hast. Du hast doch gar nicht einen Geist der Furchtsamkeit, sondern du hast einen Geist der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung erhalten. Und das finde ich wirklich gut und das ist auch seelsorgerlicher Rat. Das können wir für uns selber tun und sollen wir für uns selber tun, wenn wir in einer solchen Situation sind, aber das können wir auch für die Geschwister um uns herum tun. Einfach an die Verheißungen Gottes sie erinnern und ganz besonders im Zusammenhang, in diesem Zusammenhang eben daran erinnern, dass wir nicht einen Geist der Furchtsamkeit haben, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Und dann müssen wir uns einfach nochmal wieder fragen. Sehen wir das in unserem Leben? Sehen wir das in unserem Leben? Sehen wir das? Dass wir einen Geist haben, der geistliche Kraft in uns bewirkt. Das heißt, dass Gott durch uns wirkt, an uns und an anderen Menschen. Durch uns sehen wir das in unserem Leben. Sehen wir den Geist der Liebe? Sehen wir eine aufopfernde Liebe, die Bereitschaft, meine eigenen Wünsche zurückzustellen? Dass wir, wie es in Philipper 2 heißt, dass wir einer den anderen höher achten als uns selbst. Sehen wir das bei uns? Wächst das bei uns? Ich finde, in der Gemeinde ist es so wichtig, dass es nicht zuerst darum geht, was ich möchte, was mir wichtig ist, was mir gefällt, mein Ding. Sondern in der Gemeinde sollen wir so leben, es geht erstmal um die anderen, diesen Blick zu haben. Was ist den anderen wichtig? Aufopfernde Liebe, sehe ich das in meinem Leben? Und Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin in Bezug auf das, was ich tue, in Bezug auf meine Gedanken, darauf, wie ich meine aktuelle Situation einordne. Ja, und die kann durchaus sehr schwierig sein, das ist mir völlig klar. Was sind meine Prioritäten? Siehst du diese Eigenschaften in deinem Leben? Oder sind es vielmehr Enttäuschung, Furcht oder die Gefahr, geistlich abzukühlen? Und ich weiß ja nicht, wo du stehst. Ich weiß ja nicht, wo du stehst. Oder wo vielleicht jemand, ein Bruder, eine Schwester steht, der dir zur Seite kommst. Aber wir dürfen wissen und wir dürfen mit diesem Text wissen, dass wir das Ganze umdrehen können mit Gottes Hilfe. Wir können die Flamme wieder anfachen. Und ganz im Gegensatz zur geistlichen Reife, was braucht geistliche Reife vor allem? Überleg mal. Was benötigt es, geistlich reif zu werden? Was braucht es? Ja, Übung? Zeit. Zeit, das ist relevant. Geistliche Reife braucht eine Zeit. Aber die Gabe wieder anzufachen, das kann schnell passieren. Ja, das kann im Prinzip heute Abend noch passieren, indem wir wieder aktiv werden, indem wir umkehren, wieder zurück zur ersten Liebe kehren, dass wir umdenken, dass wir uns daran erinnern, dass wir einen Geist der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung haben. Und das finde ich hier so ermutigend. Fache die Gabe wieder an, die Gott dir geschenkt hat. Wie? Indem du sie gebrauchst zum Wohl der anderen in der Gemeinde, deiner Familie, deiner Gemeindefamilie. Und sei furchtlos, stark und liebevoll. Erinnere dich daran, dass du nicht einen Geist der Furchtsamkeit erhalten hast, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Ja, und damit möchte ich abschließen. Jetzt haben wir auch noch gelernt, wie wir die Gabe, falls sie abgekühlt ist in unserem Leben, wie wir die wieder anfachen können. Ich hoffe, dass euch diese Punkte einfach ein wenig geholfen haben, dass euch diese ganze Betrachtung des geistlichen Wachstums, angefangen von den Grundlagen bis über das gemeinsame Wachstum, den Kampf gegen die Sünde und eben auch noch hier das Anfachen der Gaben ein wenig geholfen haben. Ich weiß gerade nicht, wir liegen in der Zeit ziemlich gut, glaube ich. Wir sind genau bei einer Punktlandung. Vielleicht, wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr sie gerade jetzt stellen oder könnt auch gerne nachher noch auf mich zukommen. Oder wir schließen einfach jetzt im Gebet. Okay. Dann bete ich mit uns. Wunderbarer Vater im Himmel, wir wollen dir einfach danken für den heutigen Morgen, Vater. Wir danken dir für dieses Beispiel von Timotheus und das ist so ein wunderbares, menschliches, nachvollziehbares Beispiel, Vater. Da war ein Pastor, der damals dir schon lange nachgefolgt ist und gedient hat und der plötzlich irgendwie in seinem Dienst entmutigt wurde. Ihn hat der Mut verlassen, er wurde vielleicht auch von anderen angegriffen und verletzt und hat sich bis zu dem Punkt gekommen, wo er sich sogar für das Evangelium geschämt hat oder in Gefahr stand, das zu tun, Vater. Und ich danke dir dafür, dass ihm da ein Bruder zur Seite gekommen ist, dass ihm Paulus zur Seite gekommen ist und wieder auferbaut hat. Vater, ihm gesagt hat, gebrauche diese Gabe, die du ja erhalten hast, gebrauche sie einfach und fache die Flamme wieder an. Fache diese Gabe wieder an und sei auch nicht furchtsam, sondern erinnere dich an die Verheißungen Gottes, Vater, und genau das Gleiche können wir auch tun. Ich danke dir dafür, danke dir für diesen Rat und danke dir für diesen Morgen in deinem Wort. In Jesu Namen. Amen.